Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Ich starte rein und sage: Herzlich willkommen zu Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was alle denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Hello again, da sind wir wieder.
Schon
lange nichts mehr von uns gehört, schon ganze 4 Tage. Es ist, glaube ich, mal wieder Zeit für ein Update. Wie versprochen jetzt die etwas längere Folge, wobei die letzte ja auch schon mit 1 Stunde gar nicht so kurz war. Mal gucken, ob wir das heute toppen. Wir haben ein paar schöne Themen im Gepäck. Es gibt heute wieder eine kleine Gesprächsrunde. Vorher sprechen wir so ein bisschen über Aktuelles. Jetzt fühle ich mich wie so eine Person, die einen Vortrag hält und einmal so durch die Gliederung durchgeht. Aber vielleicht wollt ihr ja auch so ein bisschen skippen oder habt nur Lust auf den aktuellen Part, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben.
Auf keinen Fall.
Weil es gibt ja Hot News aus der Buchbranche, Caro.
Ja,
du als Sarah J. Maas-Fan. Ich überlasse dir den Blog zuerst und dann habe ich auch noch einen Take dazu. Mach du erstmal.
Ja, habt ihr bestimmt alle mitbekommen, dass es das Cover-Reveal jetzt gab zu Akutar, zu den 3 neuen Bänden. Und was soll ich sagen, ich bin genauso underwhelmed, wie ich dachte, dass ich sein werde.
Okay, dann brauche ich doch kein Deck dazu. Ich hatte jetzt so ein bisschen vielleicht auch die Hoffnung, dass du sagst, ja, du findest es ganz großartig und ganz toll und dann kann ich reingrätschen. Wir haben so einen kleinen Disput hier, aber das, okay, da sind wir uns ja sehr einig. Es ist maximal underwhelming gewesen, was da passiert ist, oder? Also es sind basically die englischen Cover, die sie jetzt einfach mit deutschen Titeln versehen haben, oder? Also, ja.
Ja, also sie sind ja so ein bisschen ich gucke hier gerade, wo meine Throne of Glass stehen, aber die stehen nicht hier über mir am Tisch, sondern woanders. Aber ja, also die fand ich ja auch irgendwie so, wie sagt man denn, damit so wenig Liebe gemacht, leider. Also weil es ja nicht mal einen Farbschnitt gab, der jetzt irgendwie diese Special-Ausgaben miteinander verbindet, ne, was sich ja total, was hätte sich mehr angeboten. Und ich finde die einfach langweilig.
Ja.
Und mir persönlich gefallen, ehrlich gesagt, die Farben halt auch nicht so, muss ich sagen. Also so dieses Türkis und das Orange ist für mich halt auch gar nicht Fantasy und ist gar nicht, spricht mich jetzt nicht besonders an, muss ich sagen. Und ja, es gibt ja wieder so, also ich weiß nicht, ich muss sie mir gleich jetzt nochmal ganz genau angucken, weil ich einfach auf den ersten Blick so underwhelmed war.
Genau, es gibt ja noch diese Wendecover oder diese Idee vom Wendecover. Ich muss auch sagen, ich finde die Druckseite, also das, was gedruckt ist und nicht als Umschlag drumherum ist, finde ich persönlich schöner. Hätte man durchaus auch als Außenseite meiner Meinung nach auffahren können. Ich finde halt gerade nach so, ich weiß nicht, wir hatten letztes Jahr ein Elke Mais, das sah halt wirklich gut aus. Das sah richtig hochwertig aus. Das hatte irgendwie einen coolen Look, so auch irgendwie mal was Neues ein bisschen. Und also ich weiß nicht, irgendwie kriegen sie es bei Sarah J. Maas aber überhaupt nicht hin, oder? Also schon ja seit Jahren nicht. Wir haben da jetzt natürlich das erste Mal drüber gesprochen, dass die Throne of Glass Bücher ja ähnlich verhunzt aussehen. Ich weiß gar nicht, was daran so schwer ist, weil eigentlich sind die Stellvorlagen gerade bei einer Sarah J. Maas und gerade bei so den Motiven, die sie da auch irgendwie in den Büchern vorlegt, total, total naheliegend, oder? Also ich finde, das ist überhaupt so ein No-Brainer, ein Cover für sie zu gestalten. Aber irgendwie, ja.
Ja, das wundert mich halt auch. Also ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht, was das soll. Also auch so diese... Also bei dem Wendecover, es gibt ja dann zum Beispiel bei dem Orangen, da gibt es ja dann so ein schwarzes noch, ne? Das finde ich jetzt noch eher ansprechend, das ist für mich auch eher Fantasy.
Ja.
So dieses Orange mit der silbernen Schrift, Und dann diese Maske, die du auch ganz schwer erkennst, finde ich, ne? Das sieht einfach weird aus. Und also auch der Farbschnitt, weißt du, oranger Farbschnitt mit schwarzen Details, weiß ich nicht. Gefällt mir einfach nicht, sorry. Gefällt mir überhaupt nicht. Und ich finde auch der Farbschnitt, das ist ja da immer irgendwie so, da ist dann eine Maske und dann ist da eine, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Man erkennt es überhaupt nicht, ne? Es sind so vier lieblose, sieht aus wie vier lieblose Grafiken einfach aneinander geklatscht, wo ich mir dann denke.
Und das war ja schon so der Epos eigentlich die letzten Jahre, der so alle irgendwie auch beschäftigt hat, wenn man jetzt in der Romance-Romantasy unterwegs ist. Ich finde das so krass, dass man das einfach so ignoriert und auch die Fans irgendwie da so ein bisschen ignoriert, weil ich glaube, viele Fanarts hatten bessere Ideen als das, was da jetzt passiert ist. Ich habe auch irgendwo einen Kommentar gelesen, wo eine meinte, sie fand die Erstausgaben damals am allerschönsten, also die mit den Figuren drauf, mit diesem durchsichtigen Umschlag-Dingsbums. Die hatte ich ja auch mal, die habe ich dann irgendwann verkauft, weil ähnliche Geschichte wie bei The Deal habe ich letztes Mal ja schon erzählt, ich der Meinung war, ich brauche das alles nicht mehr und naja, jetzt bin ich in meiner Romance-Era 2.0 und kauf sie mir wahrscheinlich jetzt dann doch in der Ausgabe, weil in irgendeiner Ausgabe muss ich sie ja kaufen. Und der Kommentar hat dann eben auch gesagt, naja, es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jetzt dass die neuen Bände in der alten Erstausgabenauflage, oh Gott, Deutsch, nochmal erscheinen werden. Also alle Fans, die damals die Erstausgaben gesammelt haben oder diese ersten Schmuckausgaben, die sind dann jetzt natürlich auch ein bisschen angearscht. Also es ist schon irgendwie doof gelaufen.
Du wirst ja jetzt genötigt, dir diese furchtbaren Cover zu kaufen, ne?
Ja, aber wie immer, also bei Sarah Jamas, du bist ja immer genötigt, hässliche Cover zu kaufen.
Das Einzige, was mir, ich glaube, das war das auch, was du vorhin meinst, was ich dann irgendwie ganz okay finde, ist dann diese, also wenn man den Schutzumschlag abmacht sozusagen.
Ich glaube, das heißt Prägung,
drunter
oder?
Ist auf der Vorderseite diese, obwohl eine klassische Prägung ist es auch nicht eigentlich, aber das finde ich irgendwie, aber das passt halt auch nicht zum Rest, wenn man sich das anguckt.
Nö, ne? Aber das hätte gut gepasst, wenn man das so vereinheitlicht hätte. Also ich finde das eigentlich ganz cool, auch die Idee, die Cover relativ basic zu machen, aber keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, aber die Kommentare haben ja auch für sich gesprochen, ich hatte da gestern auch ein großes Entertainment irgendwie, mir das so durchzulesen und ich frage mich dann auch immer, wie sich der Verlag fühlt, der da jetzt wochenlang an diesen Covern arbeitet und sich wahrscheinlich denkt, wir machen was richtig Geiles für die Fans und wir überraschen die jetzt hier und dann auch so ein riesen Reveal ja irgendwie angekündigt hat und alle so voll gehypt waren und dann ist jeder zweite Kommentar irgendwie, ach, was für scheiß Cover und was soll das denn und man kommt sich irgendwie verarscht vor und also ich glaube, die Fans haben sich selten so echauffiert, so schnell wie jetzt bei diesen Covern.
Ja, das auch. Also Thalia hatte ja auch, also es gab ja diverse Posts, ne? Irgendwie von Thalia hat ja auch einen eigenen gemacht und da ist der der erste Kommentar, also da steht, wie findet ihr die Ausgabe? Und der erste Kommentar ist absolut hässlich.
Das ist hart, ne? Also es ist schon irgendwie doof, wenn du so schlechte Arbeit machst, dass die Leute das wirklich so haten. Und gerade die Romance-Bubble ist ja eigentlich auch so dankbar für gute Sachen. Und wie gesagt, die Vorlagen, die liegen ja auf der Hand. Also ich kenne Fan-Art-Tattoos von Menschen, die sich da irgendwie nach dem Lesen von Akuta irgendwas tätowieren lassen haben, die ich um Welten motivlich schöner finde als alles, was diese Cover jemals zustande gebracht haben. Und ich mir denke, also die Fans haben ja schon irgendwie die Vorlagen geliefert und sie liefert sie selber in ihren Büchern. Also so schwer ist es nicht. Könnte man meinen.
Ja, also es ist halt irgendwie, es sind ja rundweg negative Kommentare, ne?
Ja.
Also da ist ja nichts, also da ist niemand, der schreibt, die sind schön, also jetzt, also nicht mal, die sind schön. Alle schreiben einfach, die sind furchtbar. Was ich mich halt jetzt auch frage, ist natürlich, wie dann die neuen, noch nicht erschienenen Bände, die jetzt kommen im Herbst und im Januar, wie die aussehen werden. Die werden sich ja da einfügen in diese, in dieses
Pink oder so, ja.
Ja, aber also, und da hast du hast ja nicht die Möglichkeit, dann erstmal zumindest, wenn ich es richtig gesehen habe, dir das Taschenbuch zu kaufen, sondern die erscheinen ja jetzt erstmal als Hardcover. Das heißt, du müsstest, also du könntest noch auf die englische Ausgabe gehen.
Aber dann musst du sie halt auch auf Englisch lesen wollen. Und das wollen genau. ja auch nicht alle. Und also, richtig. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer da im Verlag sitzt und sich denkt, ja, das ist eine richtig geile Idee, das machen wir genauso. Wir nehmen einfach die englischen Cover und klatschen sie auf die deutschen und machen sie noch ein bisschen komischer, ja. als die englischen eh schon sind. Also, keine Ahnung. Und jetzt frage ich mich auch schon wieder, lohnt es sich jetzt mit dieser Ausgabe anzufangen? Weil ich habe eigentlich gesagt, die Ausgabe, die jetzt kommt, kaufe ich mir, weil ich habe keine. Und ich hätte ja. gerne eine Gesamtausgabe, die dann auch vollständig schön ist, so nach und nach. Also ich habe auch überlegt, ich werde mir die sind ja teuer genug, zum Geburtstag schenken lassen oder so. Mhm. Das ist jetzt nichts, was ich mal eben so anschaffe, weil die, also keine Ahnung, was die dafür nehmen wollen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die teurer werden. Aber jetzt bin ich schon wieder am Struggeln und denke mir schon wieder, vielleicht warte ich noch ein Jahr und dann kommt die Bücherbüchse um die Ecke und haut die Cover raus, auf die wir alle gewartet haben. Wobei ich auch irgendwo einen Kommentar gelesen habe, dass die Bücherbüchse wohl schon öfter gesagt hat, sie können das nicht machen, weil die Lizenzen irgendwie so schwer sind, daran zu kommen und so. Aber keine Ahnung. Also wenn der Verlag jetzt auch nur dieses Feedback kriegt, kann ich mir gut vorstellen, dass sie schon in einem halben Jahr dann nochmal eine neue Ausgabe raushauen oder irgendwie noch eine Special Messe Edition oder irgendwas. Und dann sitzen wir wieder da und haben irgendwie doch nicht die schönste Version. Und naja, ich bin nicht so ganz froh mit dem. Das macht mich gerade alles ein bisschen unglücklich.
Ja, aber warte mal, ich sehe gerade, also ich... Nee, genau, es gibt nur, wenn du es auf Deutsch willst, gibt es das Hardcover und es kostet 26 Euro.
Ja, charmant.
Das war immer noch günstiger als bei Throne of Glass. Das waren ja irgendwie 32 oder so.
Aber mal 7 ist dann schon auch heavy, ne? Also,
ja, klar.
Und es sagt dir keiner, dass nach 7 Bänden Schluss ist.
Ja, richtig.
Also, und dann, ich habe jetzt mal wieder angefangen, hier Harry Potter zu hören. Ich habe die alten Hörspiele hier noch alle auf meinem Handy und habe die irgendwie gerade jetzt mal wieder so entdeckt. Bin jetzt am 4. Band und habe ich gestern mal geschaut. Ich habe hier ja auch die ersten Ausgaben von Harry Potter stehen. Das waren ja damals auch 7 Bücher. Die sehen jetzt nicht schön aus, würde man heute auch ganz anders machen, aber die haben halt damals so um die 10, 15 Euro gekostet, ne? Also, das ist schon echt krass, was da irgendwie auch jetzt so, also, wir wissen alle warum, aber dass es preislich echt so angestiegen ist, auch gerade für Reihen. Ja, mal gucken. Ich warte ja noch drauf, dass sie sagen, wir machen einen Schuber. Fände ich ja auch noch eine Maßnahme. Aber ich glaube auch da noch nicht so ganz dran.
Nee, irgendwie nicht. Also vor allem, das sind jetzt auch, das, also jetzt beim nächsten Band, der erscheint, sind es 464 Seiten, steht da jetzt, meine ich. Also ich meine, wir haben von Sarah J. Maas halt auch Titel mit 900 Seiten, ne?
Ja.
Also von daher, warte mal, ich gucke gerade mal Throne of Glass. In der neuen Ausgabe, wie viele Seiten waren das denn? Einfach jetzt, ja genau, 848 waren das hier. Die Sturmbezwingerin, Band, keine Ahnung, Band 5. Tja, also das sind dann 32 Euro und für die Hälfte hast du dann 26 Euro. Und gut, wir wissen ja, dass irgendwie es eigentlich nur, also es sollte, die nächsten zwei Bände sollten ja eins werden und dann war es zu lang. Ja, trotzdem, das macht mich alles nicht so richtig froh, muss ich sagen.
Ja, und aber trotzdem werden wir natürlich am ET ganz brav in die Buchhandlung laufen und diese Bücher lesen, weil, also Sarah J. Maas, so. Und eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, sie alle vorher nochmal im Urlaub, ich fahre ja dann nach Korea demnächst, sie mitzunehmen, also nicht als gedruckt, um Gottes Willen, sondern einfach als E-Book und dann nochmal zu rereaden, weil ich auch richtig Lust drauf habe und... Jetzt denke ich mir schon wieder, eigentlich vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist auch krass, wie einem so solche Sachen dann manchmal so den Tag vermiesen können. Ich war gestern richtig sauer einfach. So, ich habe so richtig, habe mich so persönlich angegriffen gefühlt davon. Ja, keine Ahnung, weil ich so das Gefühl hatte, mal wieder als Fan, man wird nicht so ganz, ganz ernst genommen in dem, was da passiert. Und dann wird so ein riesen Heckmeck gemacht und seit Wochen warten oder Monaten ja eigentlich warten wir darauf, dass dieses Reveal passiert und dann kommt sowas und du denkst so, okay, das war's jetzt, Leute. Und dafür haben wir jetzt monatelang spekuliert und hier im Podcast uns den Mund fusselig geredet. Also, ich keine Ahnung. Naja, vielleicht sollten wir es einfach dabei belassen, Haken dran. Wir haben jetzt eh schon eine Viertelstunde uns darüber aufgeregt, bevor wir hier noch
uns reinschauen. Ich habe noch gar nicht angefangen, mich richtig aufzuregen.
Stimmt, eigentlich habe nur ich mich aufgeregt. Willst du dich noch aufregen, Caro? Deine Chance jetzt, der Take. Nicht.
Okay, ja, also ich fühle mich ein bisschen verarscht, ganz ehrlich. Also nicht nur nicht ernst genommen, ich fühle mich verarscht. Also weiß nicht, was die Leute sich dabei denken, aber also wie man manche Dinge einfach so kaputt machen kann, das ist mir wirklich ein Rätsel. Ja, damit habe ich, glaube ich, auch alles gesagt. Vielleicht gehen wir doch mal zu dem anderen aktuellen Thema über. Da haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Hast du das Finale von Off Campus geguckt?
Ja. Und ich will, dass es weitergeht. Und ich will, dass es nicht aufhört. Und ich bin verliebt. Und vielleicht auch schön, dass wir heute über Book Boyfriend sprechen wollen später. Ich bin einfach ganz verliebt in alles von dieser Serie. Ich bin total im Hype drin. Ich möchte wieder ein Teenager sein. Ich möchte wieder irgendwo am College sein. Und ich möchte mich auch verlieben in eine Figur wie Garrett. Heißt der Garrett? Ich glaube, er heißt Garrett. Ja, genau. Es ist einfach schön. Es ist eine Fake-Dating-Geschichte. Ich habe es ja letztes Mal schon kurz angerissen. Es geht um Hannah, die verknallt ist in einen, also sie studiert Musik und sie ist verknallt in einen, ich glaube, er ist Kommilitone, er ist so Rockstar, Musiker, keine Ahnung was, aber er will nicht so richtig was von ihr und dann gibt es auf der anderen Seite den Eishockey-Star Garrett, der so ein bisschen irgendwie auch struggelt mit seinem Dating-Leben und mit vor allem auch so, weiß ich nicht, seinen Leistungen, die er gerade abruft und das ist auch alles nicht so doll bei ihm und dann schließen die beiden halt The Deal, ne? Also im Original heißt es ja auch The Deal, das Buch. Und sie gibt ihm Nachhilfe und er tut dafür halt so, als wären sie ein Paar, um sie für andere Menschen attraktiver zu machen. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Und das ist einfach wirklich schön. Und ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, das ist halt in der Regie von Frauen gemacht. Es sind so Kleinigkeiten. Also es gibt so eine Szene zum Beispiel, die ist, glaube ich, auch bei TikTok ziemlich viral gegangen, wo er sie antanzt und sie sagt einmal so, nee, will ich nicht. Und dann hört er sofort auf. Und das sind so Kleinigkeiten. Aber so dieses Konsensthema, was einfach so in allen Belangen durchgezogen wird, was irgendwie sehr schön ist, auch anzugucken, dass man wirklich auch mal das Gefühl hat, dass sie auf alles, was er macht, richtig Bock hat, dass es irgendwie cool ist, dass es nicht übergriffig ist, dass es auch, dass er auch nicht so ein Macho ist, der da irgendwie jetzt ständig die Grenzen von der Frau ignoriert, der da irgendwie sich für den krassesten hält, sondern der ist irgendwie auch so nahbar, das ist schön, das ist wirklich einfach schön zu sehen, dass man die Serie so erzählen kann und dass sie trotz allem, oder vielleicht auch gerade deshalb, also für mich gerade deshalb auch eigentlich sehr, sehr spicy ist. Also ich finde die wirklich cool. Es gibt eine Folge, ich glaube es ist Folge 4 oder so, die heißt Der Orgasmus. Ich finde, das sagt schon alles. Also ich finde es toll. Ich möchte, dass es weitergeht. Ich bin sehr froh, dass sie es verfilmt haben. Ich bin auch sehr froh, wie sie es verfilmt haben. Ich muss sagen, ich habe jetzt richtig Bock, das Buch nochmal zu lesen. Ich habe das gar nicht so, also schon konsensuell in Erinnerung. Ist jetzt keine Dark Romance oder so, aber ich habe es nicht so in Erinnerung. Ich würde gerne wissen, ob sie das jetzt im Nachgang erst so eingefügt haben, weil es halt auch gerade so ein bisschen das Thema ist, oder ob das damals schon so war und ich einfach das nicht so wahrgenommen oder nicht so für erwähnenswert gehalten habe damals. Mhm. Ich habe auch irgendwann mal vor 100 Jahren dieses Buch tatsächlich auf meinem Blog besprochen. Also das ist auch sehr lustig. Vielleicht suche ich das parallel mal raus. Ich habe mir das gestern durchgelesen. Das war ja, sehr amüsant irgendwie so, was ich da für Worte gefunden habe auch.
Aber finde ich auch crazy, dass so eine Szene, wie du gerade gesagt hast, dass sowas viral geht, also dass man da überhaupt, dass das überhaupt so ein Ding ist, ne? Also da könnte ich einfach schon wieder nur den Kopf schütteln.
Ja, wirklich, also dafür aber steht es, wir sind es halt nicht
das,
gewohnt.
Das Genre ja, nee, ja, es steht, dafür steht das Genre ja auch, dass es genau so irgendwie diese zwischenmenschlichen Beziehungen abhandelt, aber trotzdem, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll.
Ich habe auch irgendwo irgendeine Kritik oder so gelesen. Ich kriege es jetzt noch im Wortlaut nicht mehr ganz zusammen, aber so sinngemäß auch, dass es halt Beziehungsdynamiken verhandelt und dass es so diese guten, wholesome Beziehungsdynamiken irgendwie verhandelt. Und das ist halt total genau das. Also ich habe auch dann zum Beispiel an Maxton Hall gedacht, was ja auch ein sehr ähnliches Genre ist, was auch eine ähnliche Zielgruppe hat. Und es ist ja schon so, dass in Maxton Hall gewisse Sachen, also es ist keine Dark Romance, es ist auch alles im Konsens, er macht jetzt auch, er vergewaltigt sie nicht oder so, aber es sind ja manchmal so kleine Gesten, wo man schon merkt, okay, es ist jetzt ein bisschen übergriffiger, als es vielleicht hätte sein müssen. an so manchen Stellen. Und das ist da überhaupt nicht.
Ja, oder so ein bisschen, er macht so Dinge halt, wo du
ja,
einfach
ja, genau, so dieses, einfach dieses Macho-Gehabe. Ja, genau. Ja. Genau, so dieses Männergehabe. Und das ist halt überhaupt nicht in dieser Serie. Der ist wirklich einfach ein richtig guter Book-Boyfriend. Ja, das ist doch eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem Gesprächsblock, oder? Also, genau. Ja, wenn ja, du mich fragst, ich bin verliebt.
Ja, wir haben eine erste Frage. Wir haben nämlich gedacht, wir reden heute mal über den perfekten Book-Boyfriend, ob es den überhaupt gibt.
Ja.
Und Sarah sagt ja.
Jetzt, wo ich mich gerade so in Rage geredet habe über Garrett, ja, gibt es. Aber nein, gibt's gibt es natürlich nicht.
Ja, ist so ein bisschen die Frage, ne, ob das Ganze, ja, weiß ich nicht, ob inwiefern das der perfekte Book Boyfriend dann vielleicht sogar auch weniger ein Ideal ist oder eher so eine Projektionsperson, sagen wir mal. Genau, aber wenn man jetzt fragen würde, also wäre das Garrett bei dir, der persönliche Bookboyfriend?
Ach, keine Ahnung. Ich bin ja, immer verliebt. Ich bin ja immer verliebt in den Bookboyfriend, den ich gerade lese. So. Also ich verliebe mich ja auch sehr gerne und sehr schnell in irgendwelche Männer, in die man sich gar nicht so verlieben kann. Also insofern, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe da jetzt auch gerade schon, wenn es hier steht ja, was macht ein Bookboyfriend perfekt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es gerade Garrett, weil der halt so meine letzte Projektionsfläche war. Und da ist halt so viele Dinge irgendwie auch positiv aufgefallen sind. Und jetzt denke ich mir aber auf der anderen Seite schon wieder, sind das Dinge, die man wirklich positiv hervorheben sollte? Oder ist es einfach so bare minimum, dass man dich nicht anfasst, wenn du da keinen Bock drauf hast?
Ja, also, das ist das, was ich meinte.
Das,
ne?
Ist so, müssen wir das jetzt wirklich noch positiv hervorheben? Oder ist das jetzt eigentlich sogar zu viel, das positiv hervorzuheben? Sollte man das sogar lassen, weil das so Erwartungen weckt auch irgendwie an Beziehungen, wo du denkst, ja, keine Ahnung, also wenn er dich halt ständig anfasst und du das nicht willst, dann ist das halt einfach eine ungesunde Beziehung. So, also das weckt ja, auch so bare minimum Erwartungen, wo du denkst, also das ist für mich eigentlich, also so das setze ich voraus in der Beziehung, dass er das nicht tut. So, und ich setze auch voraus, dass er mir in meinen Wünschen hilft. Das sind so Dinge, das stelle ich gar nicht zur Verhandlung, dass es so ist. Also, deshalb,
ja, ich glaub, das
keine
ist
Ahnung, was macht denn ein Mann perfekt? Das ist ja so ein bisschen eine utopische Frage eigentlich, weil was ist schon perfekt? Also, ne, natürlich reden wir jetzt hier nicht über nur Optik so, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was macht denn für dich so einen perfekten Book-Boyfriend aus?
Vielleicht nochmal Schritt zurück. Ich glaube, man muss auch überlegen, irgendwie redet man jetzt, oder was du jetzt von der Serie zum Beispiel erzählt hast, ne? Ich glaube, da geht es ja auch darum, dass es bewusst so dargestellt wird.
Natürlich.
Gar nicht, dass es so ist, sondern es geht um die Darstellung. Und ja, ich weiß nicht, ich habe auch drüber nachgedacht, gibt es so jemanden überhaupt? Und oder ist es auch so, dass man bestimmte Eigenschaften dann auch besonders mag oder besonders cool findet? Oder also gibt's überhaupt diese Gesamtheit dann von diesen ganzen verschiedenen Eigenschaften? Und ich glaube, also wenn ich jemanden nennen müsste, dann wäre es, glaube ich, tatsächlich der Ryan aus Lily Lucas.
Für okay, mich. Ja.
Weil ich den einfach aber auch, ich weiß nicht, ich finde den auch so, der ist so ungewollt lustig irgendwie. Ne? Also der ist so.
Also mit Humor punktet man bei dir, ja?
Ja, also der ist so super grumpy, ne? Und dauert auch ganz schön lange, bis er dann mal aus seiner Shell rauskommt. Aber es ist einfach wahnsinnig witzig zu lesen irgendwie. Und ich glaube, ich würde eher, also ich verstehe so voll deinen Punkt, dass du sagst, bestimmte Dinge so in der auf der zwischenmenschlichen Ebene, die ja eigentlich irgendwie bare minimum sind, aber die da hervorgehoben werden, die sind cool. Aber ich glaube, ich würde eben auch denken, dass man es gar nicht so hervorhebt für sich selbst, sondern eher so dieses, also für mich geht es immer so eher, also gar nicht so sehr, glaube ich, um nur ihn als Person, sondern um die Dynamik zwischen beiden. Das ist mir wichtiger. Deswegen, ja, ne, letzte Folge hier, die Apfelringe und die Nüsse, ist halt nicht meins. Da ist so ein bisschen, Ja, muss schon so ein bisschen dynamischer sein.
Du stocherst auch gerne in der Wunde, ne?
Wieso?
Ach du, alles gut.
Die Nüsse?
Die Nüsschen, die werden dich jetzt noch eine Weile beschäftigen. Aber ja, also ich verstehe, was du meinst.
Ich hoffe nicht.
Und was ich mich jetzt aber auch gerade, also es gibt ja so ein bisschen so zwei Aspekte irgendwie auch. Auf der einen Seite ist man ja auch in der Romance schnell dazu verleitet, so Sachen hervorzuheben als positiv, so siehe dieses, er hat sie nicht angefasst,
ja,
und zu romantisieren, die ja überhaupt nicht romantisierungswürdig sind. Und auf der anderen Seite sind ja aber auch viele, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, viele Romance-Figuren oder gerade auch die männlichen Figuren ja doch oft sehr vorbelastet, um es mal freundlich zu formulieren. Also die haben ja schon auch oft ihre Päckchen, die sie tragen. Und auch da ist ja so die Frage, würde man so jemanden, das klingt jetzt richtig böse, aber würde man so jemanden im echten Leben wirklich daten? Wäre das eine gute Beziehungsdynamik? Und dann kommen wir ja wieder zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man ja vielleicht wirklich auf diese Dynamik auch schauen muss, die man da so hat. Mhm. Weil es gibt ja schon auch viele, viele Book-Boyfriends, die auf eine Art romantisch sind, aber die auf eine Art romantisch sind, daraus herausgehen, dass sie irgendwie auch verletzt wurden oder dass sie irgendwie so eine, weiß ich nicht, also oft romantisiert man ja so dieses Zerbrochene, dieses Gebrochene in ihm. Und das ist ja irgendwie auch nicht so richtig gut, oder? Also, keine Ahnung. Ich will damit nicht sagen, also man muss ja nicht perfekt sein, um Date-Potenzial zu sein, um Gottes Willen. Aber so dieses, er ist so tiefgründig und er ist so unnahbar und deshalb romantisieren wir ihn jetzt, das ist halt auch nicht cool eigentlich.
Ja, ich glaube auch, also wenn man jetzt dann überlegt, wie wäre das denn im echten Leben? Ich glaube, es wäre auch super anstrengend.
Ja, eben.
Weil die sind ja alle, wie du jetzt sagst, vorsichtig vorbelastet. Aber das, also die sind ja ordentlich vorbelastet, ne?
Ja, eben.
Und also mit so jemandem dann dich täglich auseinandersetzen zu müssen und dann vielleicht noch irgendwie, also nicht nur auseinandersetzen, das ist ja dann natürlich auch so, dass man möchte dann vielleicht unterstützen oder irgendwie, ne, versuchen, der Person da irgendwie zu helfen, keine Ahnung. Also das ist ja ein Fulltime-Job.
Na, und da bist du ja auch super schnell in so einer Co-Abhängigkeit drin. Also
das auch, ja.
Eigentlich musst du den, oder 90% der Book-Boyfriends musst du, das hatten wir auch schon mal das Thema, sagen, geh mal bitte zum Therapeuten und dann reden wir darüber, ob wir uns daten können. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Audios soll ich meinen Freundinnen dann schicken über meinen Typen, was der alles nicht macht und nicht kann. Also das meine ich ja, das ist so, auch in der Romance, ich meine, nachvollziehbar ja auch, weil wenn wir jetzt so eine ganz glatte Figur hätten, dann wären wir wieder bei deinen Apfelringen und bei deinen verschrumpelten Rosinen. Mhm. Das will ja auch keiner lesen, wenn man jetzt so jemanden hat, der wirklich eine Green Flag ist. Und auf einer anderen Seite könnte ich mich jetzt gerade schon wieder selber dafür hauen, dass ich sage, man will das nicht lesen, dass da jemand eine Green Flag ist. Weil natürlich wollen wir alle das irgendwie im echten Leben haben, aber es wäre auch irgendwie langweilig, das zu lesen, wenn das so jemand ist, der so einfach cool und nett und konsensuell und ohne irgendwelche Themen.
Ja, weil
die machen es ja auch aus am Ende.
Ja, aber ich finde, eine Green Flag kann auch cool zu lesen sein.
Ja.
Also, ich glaube ich schon, aber dann muss sie halt irgendwie auch Ecken und Kanten haben. Und das haben die Nüsschen halt nicht oder die Apfelringe. Und also so ein bisschen was davon, finde ich, braucht es ja schon, weil sonst ist es einfach langweilig an irgendeiner Stelle, ne?
Ich muss jetzt gerade schon wieder, und ich weiß, ich erwähne sie super oft, aber ich muss schon wieder an Kim Leopold denken, die ja auch so Figuren geschrieben hat, die ja nicht ohne Themen mitkommen. Und ich meine, Themen bringt ja jeder mit in irgendeiner Beziehung. So. Und in ihrem Fall sind es halt dann auch irgendwie geschiedene Männer oder Männer, die, der eine hat zum Beispiel auch eine Panikattacken-Geschichte hinter sich. Mhm. Und so, das sind ja alles Sachen, die sie dann auch aufgreift und die sie behandelt und die dann auch am Ende für Konflikte sorgen. Wenn er eine Panikattacke kriegt während der Lesung mit ihr, ist natürlich irgendwie ungünstig. So. Mhm. Und gleichzeitig sind es aber nicht so Dinge, die romantisiert werden. Und das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh Gott, er ist so romantisierungswürdig und ich bin so verknallt in ihn, weil er ist so gestört. Weißt du, also das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, schürt ja auch ganz ungesunde Beziehungserwartungen dann. Also das ist dann auch wieder der Punkt, wo ich dann Leute verstehen kann, die sagen, dass es alles so utopisch ist, weil wenn wir alle Menschen daten würden im echten Leben, die so sind wie die Book-Boyfriends, also ciao, aber dann, also wie du sagst, hätte ich einen Fulltime-Job, so. Das wäre ja maximal ungesund für alle Beteiligten. Insofern,
ja, und,
ich, keine
und
Ahnung.
Das geht ja irgendwie dann alles, also ich finde, da kann man auch echt nochmal unterscheiden zwischen jetzt New Adult zum Beispiel und Romantasy,
ja.
Wo es ja, wie wir schon wissen, keine Therapeuten gibt.
Also außer Romantasy will ich niemanden daten. Wirklich absolut niemanden. Ist, da ist niemand, den ich...
Hart.
Never.
Ja, und vor allem, also wie willst du da, die sollen da alle noch die Welt retten nebenbei.
Ja.
Wenn sie da hier die, ne, dann noch irgendwie die Therapiesitzung übernehmen müssen. Und da ist es ja auch oft so, das finde ich, die, also ich lese ja gerade immer noch, also ich bin gerade beim vierten Band von hier Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout, bester Name ever.
Aha, ja.
Und da ist auch so, dass, und das finde ich ist in der Romantasy generell oft so, dass die Frauen so, also dass da die Frauen romantisiert und so vergöttert werden.
Auch
also
nicht
auch
gut.
So völlig,
auch nicht gut.
Ja, hat mir mein Therapeut mal gesagt übrigens, dass es tatsächlich oft in der Realität so ist, dass Männer das machen bei Frauen.
Ja,
das
also, ist mir auch schon passiert. So,
ja, also dass die da so völlig also Erwartungen und ein Bild haben, das jenseits der Realität eigentlich ist. Und das ist in der Romantasy auch so, finde ich. Und wie gesagt, dann müssen die aber nebenbei noch das Universum retten. Also die Frauenfiguren da sind wirklich übermenschlich eigentlich.
Ja.
Und das ist dann so sozusagen, also kann man auch sagen, wie du schon sagst, das ist auch ungesund. Also in beiden Fällen so dieses Vergöttern, nenne ich es jetzt mal, ne? Aber dieses, das ist einfach ein bisschen too much. Und ich glaube auch, dass es, wenn man es jetzt mal aufs reale Leben übertragen würde, das ist ja auch, also nicht nur ist es eine ungute Dynamik, sondern das ist auch, ich glaube, das ist auch unangenehm. Ne? Also,
bisschen.
Das ist ja ein Bild, dem du nicht gerecht werden kannst.
Na, und das ist ja auch, also wenn man sich jetzt, ich weiß, es sind nicht viele, aber wenn man sich in die männliche Perspektive reinversetzt von Menschen, die dann Romantasy lesen und du hast dann so diese Überfrauen, wie du sagst, die die Welt retten, die dann dazwischen noch irgendwie die heißesten Girls überhaupt sind. Also das ist ja schon, ich weiß nicht, das ist ja auch in Filmen manchmal so, dass es dann so Szenen sind, wo du denkst, ja, okay, du hast gerade die Welt gerettet, du hast gerade einen Kampf hinter dir, aber du siehst halt immer noch aus, als wärst du gerade auf einer Oscar-Premiere. Das, also, das sind ja einfach so Ideale, die man da auch schafft und die wir ja auch irgendwie alle wollen, weil, also, keine Ahnung, wer will denn dann die wirkliche Realität so lesen? Die haben wir ja alle im Alltag, das ist ja auch ein bisschen langweilig, aber ist natürlich schwierig in einem Genre, in dem es auch viel um so Beziehungsdynamiken und um junge Menschen geht, die dann vielleicht auch Beziehungen dadurch lernen oder so irgendwelche Werte auch mitkriegen sollen eigentlich, wenn das dann alles so übermenschliche Werte sind. Und dann ist ja auch ganz oft so ein bisschen die Tendenz, dass man dann alles irgendwie im realen Leben plötzlich als toxisch abstempelt oder als, dann gibt es nur noch Red Flags oder Green Flags. Und das sind dann aber auch manchmal so Red Flags oder vermeintlich toxische Eigenschaften, wo ich mir denke, ja, keine Ahnung, also finde ich jetzt gar nicht mal so red flaggy, aber dann sind das halt auch wieder diese ungesunden Beziehungsdynamiken, die du irgendwie lernst, die ja auch nicht nur in der Romance sind, sondern auch wenn man jetzt bei Instagram schaut oder so, wenn man da irgendwie Couple-Content anguckt, ist ja auch ganz oft alles romantisiert. Und dann ist man, glaube ich, schnell in so Schwarz-Weiß-Denken auch drin irgendwie, dass alles nur noch Red oder Green Flag ist und dazwischen halt nichts mehr ist. Und im wahren Leben ist es ja auch so, dass vielleicht du einen Partner hast, der durchaus Eigenschaften hat, die potenziell Red Flags sind. Und dann redest du halt drüber und schaust, wie du das irgendwie geklärt kriegst. Also da würde ja keiner sagen, keine Ahnung, er hat mir heute Morgen kein Frühstück gebracht, was für eine Red Flag, dich date ich nicht. Also weiß ich nicht, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass man schon in solchen Tendenzen irgendwie drin ist. So Sachen, die so, weiß ich nicht, so vermeintlich banal sind eigentlich, sofort abzustempeln als toxisch oder als Red Flag, wo man eigentlich so im realen Leben drüber reden müsste. Und das macht ja in den Romance-Büchern oftmals auch keiner. Also da ist ja selten, dass man so diese Gespräche mitbekommt, wie sie jetzt ihre Beziehung aufarbeiten, wie sie an ihrer Beziehung arbeiten, wie sie vielleicht auch, ne, da sind wir wieder beim Thema, dass man irgendwie immer nur bis zu dem Punkt alles verfolgt, wo sie verliebt sind. Da hast du ja niemanden, der seit 20 Jahren zusammen ist und dann irgendwie sich wieder neu finden muss in dieser Beziehung oder nach 5 Jahren die erste Krise ausbricht oder auch nach 2 Wochen. Mhm. Das kriegst du ja einfach alles gar nicht mehr mit. Und dann, also so dieses happily ever after, das gibt's halt nicht.
Also ist auch wirklich eine Lücke im Markt, glaube ich.
Ja.
dass es da so wenig gibt. Vielleicht kommt es ja mal. Aber würdest du denn sagen, dass sich das Bild jetzt der Book Boyfriends in den letzten Jahren irgendwie verändert hat, seit es das Genre gibt? Weil, also, ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass es so, dass, also, der Terminus alleine gibt es ja erst seit ein paar Jahren, also seit das Genre so groß ist. Früher wäre dann halt vielleicht ein Edward der Book Boyfriend
gewesen. Der auch nicht so gesund ist.
Puh, ja. Also gab es sehr vereinzelt irgendwie, ne? Vielleicht mal, und jetzt ist halt jeder einfach, jeder ein Book Boyfriend.
Und das stimmt.
Ich weiß nicht, wie gesagt, würdest du sagen, das hat sich irgendwie, oder da tut sich was in den Büchern, oder würdest du sagen, sagen wir mal vor 5 Jahren, als das Genre jetzt anfing, vielleicht so ungefähr, da waren die Book Boyfriends anders, als sie es heute sind?
Ich habe so das Gefühl, wenn ich gerade drüber nachdenke, dass viel mehr Wert darauf gelegt wird von AutorInnen in den Büchern, dass dieses Thema überhaupt irgendwie ein Thema ist. Weil ja, früher gab es Edward, aber jetzt, also ich bin gerade echt wieder in so einer Harry Potter-Phase gerade drin. Da wurde ja niemand romantisiert. Also Harry Potter war kein Book-Boyfriend und auch Ron nicht oder so. Und das heutzutage, glaube ich, würde man so eine Reihe nicht mehr schreiben, ohne zumindest so ein Love-Triangle drin zu haben. Oder eine Figur, also selbst so ein Cedric Diggory, der ja irgendwie als der Schulschwarm von allen gehandelt wurde, war ja nie so, dass denn jetzt irgendwie die Mädels über ihre Betten gegangen haben oder so. Also keine Ahnung, korrigiert mich gerne, ich weiß nicht.
Und der würde auch nicht so heißen, der würde
Nein.
nicht Diggory heißen.
Nein, natürlich
Diggory.
Nicht.
Was ist das für ein
natürlich
Name?
Natürlich nicht, natürlich nicht. Und das also
Potter, Weasley.
Ja, ne? Also. Ja, genau. Aber das, also, und das ist ja aber genau eigentlich die Peer-Zielgruppe, die da so für solche Sachen auch irgendwie genutzt werden würde. Wenn man sich heutige Jugendbuchtitel schon anguckt, also das ging dann vielleicht so ein bisschen noch los mit Rubinrot, was ja so ein bisschen irgendwie Gideon Devilliers war, in den ich auch sehr verknallt war. Das war so eine Figur, aber auch der war jetzt kein klassischer Bookboyfriend. Also auch da hat niemand gesagt, der hat so Date-Potenzial. Das ist, glaube ich, heute viel mehr irgendwie forciert. So, Tribute von Panem, auch da. Ich meine, es gab zwei Typen, es gab dieses Love Triangle. Du warst halt entweder Team Peter oder Team, wie hieß der andere nochmal?
Keine Ahnung, der andere halt.
Wir wissen alle, genau, den, für den sie sich am Ende auch nimmt, der heiße. und also, aber das war's halt. Da gab's gar nicht so dieses Romantisieren von jetzt irgendwie einem, ja, in Maxton Hall oder so. Also, dass man irgendwie so Figuren findet, die dann wirklich so krass, krass romantisiert werden. Deshalb würde ich schon sagen, dass sich das verändert hat. Und das auch, ja, nicht nur im Romance-Genre oder im Jugendbuch-Genre, sondern auch, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, es kommen auch mehr Krimis zum Beispiel raus, in denen es eher so contemporary angehauchte Stories gibt, die dann vielleicht doch auf so einem Chalet spielen. Wenn man jetzt so an Emily Rudolph denkt zum Beispiel, die hat ja auch diesen Romance-Spice-Anteil da irgendwie drin. Oder eine Josie Wismar, die jetzt in dem Genre schreibt. Also Colin Hartler hatten wir ja letztens erst im Podcast. Dass es so viel mehr irgendwie auch forciert wird in den Büchern, in den Verlagen vielleicht auch, keine Ahnung, dass es so eine Liebesgeschichte gibt, die irgendwie relatable ist. Ob sie jetzt zum Buch passt oder nicht, ist dann vielleicht auch erstmal wurscht. Aber ja, also das hat sich auf jeden Fall verändert, weil da früher gar nicht so der Fokus drauf gelegt wird. Deshalb kann ich auch Leute verstehen, die sagen, plötzlich ist überall Romance drin, weil es ist halt auch so. Auch Game of Thrones zum Beispiel, was ja auch so ein Riesending war. Natürlich gab es da irgendwie Figuren, die alle heiß fanden, aber da wurde ja auch niemand romantisiert so krass, oder habe ich das verpasst? Herr der Ringe, Legolas.
Nee,
also sah halt gut aus im Film, aber...
Ja, aber was ich ganz spannend finde, ist, dass du jetzt, wenn ich mich nicht irre, hast du fast ausschließlich Beispiele jetzt gewählt von Büchern, die auch verfilmt wurden.
Ja.
Und ich glaube, dass es dem Buch oder den Book Boyfriends extrem hilft, dass man oft eben die nicht, ne, dass man eben nicht die Verfilmung hat, obwohl es jetzt ja ganz viele gibt. Also da bin ich gespannt, was das für einen Einfluss hat. Weil du ja, sagen wir mal, jetzt abgesehen davon, dass es natürlich darum geht, um die Eigenschaften der Person, aber wenn du jetzt auf das Äußerliche guckst, das kannst du dir, wenn der Typ jetzt irgendwie schwarze Haare und blaue Augen hat, kannst du dir den trotzdem irgendwie natürlich selber vorstellen. Wenn der besetzt wird in der Verfilmung mit einem bestimmten Schauspieler, dann sieht er halt so aus, wie er aussieht. Ne?
Ja,
und da findet
stimmt.
ihn ein Teil vielleicht gut und ein anderer Teil irgendwie nicht. Oder viele sagen dann, ist nicht so, wie ich mir vorgestellt hatte. Und ich glaube, das hilft dem Buch total und ist aber dann bei der Verfilmung ja so eine Sache irgendwie. Ist halt so ein bisschen, ist so ein bisschen schwierig, weil wenn du den dann nicht so optisch jetzt nicht so gut findest wie in deiner Vorstellung, glaube ich, vielleicht verliebst du dich auch weniger in den. Also könnte sein, ne?
Ja.
Je nachdem, wie wichtig das in dem Moment eben einfach ist und welche Priorität es hat. Aber deswegen finde ich so spannend, was jetzt mit diesen ganzen Verfilmungen passiert und mit den Besetzungen. Und ja, was das dann im Umkehrschluss bedeutet, auch wenn jetzt zum Beispiel ich mir erst die Serie angucken würde, Off-Campus, und dann würde ich sagen, ich lese es.
Ja, stimmt.
Also stelle ich mir den dann so vor, wie in der Verfilmung, oder sieht er für mich trotzdem anders aus? Geht es überhaupt noch?
Also ich habe das irgendwie tatsächlich bei, also wenn ich jetzt Tribute von Panem lese oder so, habe ich schon die Bilder vor Augen aus dem Film, auch bei Harry Potter oder so. Da ja. wurde es aber auch, finde ich, sehr ja. gut getroffen.
Ja.
Wobei ich jetzt bei Off-Campus oder bei Maxton Hall habe ich schon immer andere Bilder gehabt. Das behandle ich irgendwie ein bisschen separierter als bei anderen Sachen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe das aber, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass Frauen ja auch, also sehr nachgewiesen ist, die weniger visuell sind.
Ja.
Ja. Und deshalb halt auch so diese Projektionsfläche ja perfekt ist, wenn man Bücher liest oder auch Hörspiele hört ja. oder so. Dass man eben wirklich die Chance hat, sich da komplett reinzudenken und wirklich, wie du sagst, so deine ganz eigene Fantasiefigur zu erschaffen, die du halt romantisch anziehend findest, auch auf eine Art. Und deshalb, glaube ich, entstehen auch erst diese ganzen Romantisierungen, weil halt jeder so ein oder jede ein anderes Bild vor Augen hat. Und jede das aber auf ihre Art für den perfekten Partner hält. So, also das sind ja alles Bilder von Menschen, die wir potenziell wahrscheinlich hot finden. So.
Ja, und da ist aber dann auch wieder, finde ich, die Frage, worum geht's da eigentlich? Also was spielt da welche Rolle spielt das Äußere, und geht es wirklich um die Person dann selbst im Buch, oder geht es vielleicht eher auch um das Gefühl, das er dir beim Lesen vermittelt?
Ich glaube,
also,
letzteres.
Ist es schon, ne? Also glaube ja. ich auch. Also da geht es darum, dass man, also zum Beispiel, wenn ich jetzt denke an Eleanor aus hier Kira Groß, ich bringe ja die Titel immer durcheinander, weil alles ist mit Chocolate, Peppermint, Spice, Latte, Pumpkin.
Pumpkin, Spice.
Ice Caramel Coffee.
Ice Caramel war Coffee Agreement. Das
Agreement
ist das, oder?
War das letzte. Genau.
Ja.
Und da finde ich, ist es ganz klar so dieses Gesehenwerden. Ne? Einmal, dass sie wahrgenommen wird, auch als begehrenswert
ja.
oder als Frau einfach wahrgenommen wird. Und ich glaube schon, dass ich vielleicht Menschen, die auch öfter das Gefühl haben, sie würden gerne mehr auf die Art und Weise gesehen haben, sich da eher wiederfinden als andere, sage ich jetzt mal. Und vielleicht dann auch den Book Boyfriend eher gut finden, vielleicht. Keine
Aber
Ahnung.
Das ist Oder ja glaub, voll der spannende Take eigentlich, wenn du sagst, dass die Frau eigentlich, also dass gar nicht der Mann die Projektionsfläche ist, sondern vielleicht ist sogar die Frau die Projektionsfläche für all die Gefühle, die wir als Frau in uns tragen, wie du sagst, gesehen werden oder auch geliebt werden, begehrt werden, whatever.
You Sicherheit. Name it.
Also, Sicherheit nice, kannst du ja. ja beliebig ergänzen, um sämtliche mentale Probleme, die auch vielleicht irgendwie da thematisiert werden, dass die Frau eigentlich das Bedürfnis hat und wir uns mit der Frauenfigur identifizieren, weil wir Frauen sind. Und dann kommt dieser Kerl, den wir uns ja auch dann irgendwie in unserem Kopf ausmalen und den auch perfektionieren. Und der löst unsere Probleme.
Mhm.
Also wenn ich das so sage, klingt das schon wieder ein bisschen ungesund, ne?
Ja, weiß nicht. Aber
der Mann, der
so
kommt und die Probleme löst?
Ja, die Probleme löst vielleicht schon. Ich hätte jetzt eher gesagt, der vielleicht so ein bisschen was wieder ganz macht auch.
Ja, oder ne? so.
Was
das ist schöner.
Kaputt war.
Wir nehmen deine Formulierung.
Aber ich glaube, bei Eleanor zum Beispiel war es ja so, also ist schon so, wenn man das Gefühl hat, also ich glaube, es gibt immer verschiedene Aspekte, die da vor allem rausstechen. Ne? Bei ihr ist es, glaube ich, auch, also ist es nicht nur, aber ist es vor allem für mich, was dieses Gesehenwerden. Und wenn du jetzt diesen Aspekt sozusagen dir rausnimmst und sagst, ich bin vielleicht auch jemand, der nach, weiß ich nicht, der nach sich dann danach, oder der sich wünscht, geliebt zu werden, oder der sich nach Sicherheit, der nach Sicherheit sucht, oder der eben, weiß ich nicht, andere Aspekte, die einfach noch wichtig sind, aber das ist der eine, der jetzt in dem Buch hervorsticht, der wichtigste ist. Dann wird der Book Boyfriend ja um diesen Aspekt herum gestrickt sozusagen. Ja. Und dann ist es der eine. Und vielleicht ist es in einem anderen Buch, ist es dann irgendwie aber ein anderer Aspekt, der rausgestellt wird. Und dann passt der andere wieder besser dazu. Also das meine ich mit der Dynamik, dass sich das irgendwie ja ergänzen muss, damit es dann am Ende passt. Und das ist eigentlich cool, finde ich, weil man selber ist ja jetzt auch nicht nur ein kleiner Teil, ne? Ich will nicht nur gesehen werden, ich möchte auch diese fünf anderen Dinge. Und dann gibt es halt jeweils passend dafür, vielleicht auch gerade, wie es einem gerade geht oder was man gerade besonders sucht, die verschiedenen Gegenparts davon, die männlichen Gegenparts.
Ja, aber dann wird es halt schwierig, weil du wirst ja niemals eine Person im realen Leben finden, die so ist wie all diese fünf Männer, die du dir da in deinem perfekten Book-Boyfriend zusammenfandest. Also weißt du, du wirst ja keinen Mann finden, der dir Sicherheit gibt, der gleichzeitig maximal aufregend ist, der eine Granate im Bett ist. Also das sind ja alles auch so absolut idealisierte Vorstellungen.
Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass es das geben muss. Ich glaube tatsächlich, dass es eher darum geht, dass das Lesen der Geschichte da bestimmte Dinge kittet für dich selber. Also eigentlich ist es auch wie so eine Therapie. Bis zu einem bestimmten Punkt. Stimmt. Halt. Das glaube ich schon. Und was du damit dann machst, ist ja jetzt deine Verantwortung und deine Sache. Ne? Aber ich glaube schon, dass die Bücher genau das schaffen.
Na gut, aber dann, also hinterfragst du ja vielleicht trotzdem an gewissen Punkten entweder deine Beziehung oder du suchst halt, wenn du jetzt jemanden datest, genau diese Sachen, weil du weißt, mir gibt das ein gutes Gefühl, wie Garrett zu Hannah ist in Off-Campus oder so. Also
vielleicht,
das,
ja.
Also das ist ja aber, also auf eine Art ist es cool, weil du dann genau weißt, was du brauchst. So. Also keine Ahnung, du kannst dann auch einfach in dein Dating-Profil reinschreiben, ich brauche jemanden, der ist wie Garrett und wie, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. So, also da kannst du ja einfach so den Namen droppen und dann können sich die Männer das durchlesen und dann wissen sie Bescheid, wie du tickst.
Dann müssen sie die Bücher lesen erstmal, ja.
Genau, es ist dann schon mal absolute Green Flag, wenn er die ganzen Bücher liest und sich damit auseinandersetzt. Aber also ich will damit sagen, das ist ja alles so hoch idealisiert, dass man sich eigentlich gar nicht mehr wundern muss, dass die Männer, wieder diese Male Loneliness, dass die alle niemanden mehr finden, weil die Frauen haben einfach keinen Bock mehr auf das, was da gerade auf dem Datingmarkt rumschwimmt. So.
Also. Ja, aber wenn man sich so anhört, was da so unterwegs ist, dann ist es ja auch irgendwie teilweise echt unterirdisch, ne? Also
ja.
Weiß nicht.
Aber wie kriegen wir jetzt die Männer dahin, dass sie alle so sind wie die Bookboyfriends, die wir wollen?
Das weiß ich nicht.
Aber toll. Wie gesagt, ich glaube, ich dachte, die Frage beantworten wir jetzt auch in diesem Podcast.
Nee, sorry, ich kann ihn nicht beantworten. Ich glaube nur eben, dass es, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich all das, was ich da lese, auf den Mann im realen Leben.
Nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall.
Ich übertrage es eher, also da kommt wieder die Protagonistin ins Spiel, ich übertrage das eher dann auf mich.
Ja, absolut.
Deswegen glaube ich manchmal auch, dass so diese Rolle, also auch wenn wir jetzt heute drüber sprechen, aber dass diese Rolle der Book Boyfriends teilweise ein bisschen zu wichtig genommen wird, weil ich denke, dass es eigentlich uns vor allem darum geht, da so ein Stückchen weit, wie gesagt, Dinge zu reparieren, Dinge zu verstehen, zu reflektieren, viel mehr.
Und na, und
das
machen
die Bücher ja.
Und du identifizierst dich ja auch eher mit den Frauenfiguren, die näher an dir dran sind. Also wenn du ein ganz großes, erfülltes Sicherheitsbedürfnis hast, wirst du dich mit Eleanor wahrscheinlich nicht so identifizieren können, wie jemand, der das halt nicht so erlebt hat zum Beispiel. Ja. Also, und das ist ja eigentlich das wirklich Schöne daran, dass man da irgendwie sich selber auch drin finden kann und dann auch selber, wie du sagst, so Eigenschaften an sich kitten kann oder irgendwie, therapeutisch aufarbeiten kann im Nachgang oder so. Also, das ist eigentlich voll schön, dass die Frauen da so das Thema sind. Mhm. Warum werden jetzt die Männer nochmal romantisiert? können wir Poster für Frauen machen? Für all die coolen Frauen in diesen ganzen Büchern?
Ja, also das ist genau das, worüber ich auch die ganze Zeit nachdenke, dass ich das eben, ich finde, das ist so, eigentlich ist es überhaupt nicht gerechtfertigt, da immer so einen Fokus drauf zu legen, weil es um was ganz anderes in vielerlei Dingen geht und es geht immer um die Geschichten Und ich glaube, dass die Geschichten auch oft, also wenn es so gute Geschichten über Beziehungen sind, mit denen wir selber irgendwie was anfangen können, weil es geht ja auch immer um die Beziehung zu uns selber, dann, dass es eigentlich das ist, was wir brauchen und nicht die, also die Bookboyfriends sind schon nice, aber die sind so ein, die sind halt was irgendwie, also die sind auch nicht wegzudenken, aber so wichtig, glaube ich, wie sie oft gemacht werden, sind sie dann auch gar nicht.
Bring doch endlich deinen Kalenderspruchheft raus. Ach komm.
Es wird Zeit, ne?
So eine Seite mit Selbstliebe, mit Karos Kalendersprüchen. Ich würd's mir hier ins Wohnzimmer hängen. Wirklich. Ich würde es machen.
Ja, du müsstest das designen.
Das ist kein Problem. Ich mache das sehr gerne. Schreib mir die Dinger runter und dann bringen wir da so ein kleines Merch-Produkt raus von dir. Wir nennen es dann
könnt
auch
Bescheid
CC.
Sagen?
Karos Kalender. Sprüche.
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 Ja, genau, wenn ihr Bedarf habt, sagt Bescheid, dann überlegen wir mal.
Bitte.
Mir würden auch, glaube ich, genug einfallen für jeden Tag.
Ich glaube auch. Wir unterhalten uns einfach noch ein bisschen im Podcast. Ich fange an mitzuschreiben und dann passt es schon.
Ja,
aber also was ich gerade noch, ja?
Nee, ich sag mal erst.
Ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, dass mir trotzdem, während du das gerade alles so erzählt hast, aufgefallen sind, dass es oft Sachen sind, die dann doch in einer romantischen Beziehung sind. Ne? Also das ist ja, es geht ja trotzdem um ein Sicherheitsbedürfnis in einer romantischen Beziehung. Es geht nicht darum, dass Eleanor nicht gute Freundinnen hat zum Beispiel. Oder jetzt, also Eleanor, keine Ahnung, ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es geht nicht um freundschaftliche Beziehungen. Es geht auch nicht immer um so Frauenbeziehungen oder sowas. Sondern es geht immer schon eigentlich darum, dass es so romantische Beziehungswünsche sind, die erfüllt werden in der Romance trotzdem. Mhm. Ne? Also dieses Sicherheitsbedürfnis, das sie hat, das hat sie ja in einer romantischen Hinsicht und nicht in einer freundschaftlichen Hinsicht oder in einer, weiß ich nicht, persönlichen Wohnsituationshinsicht oder so. Also das fand ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt eigentlich, dass es trotzdem immer um so romantische Dynamiken geht.
Voll.
Ja, weil das vielleicht auch das ist, wonach wir uns alle sehen. Andererseits denke ich mir dann auch schon wieder, irgendwie fände ich es auch schön, mal so ein Buch zu haben, wo es um so freundschaftliche Bedürfnisse geht. Weil es gibt ja doch eine ganze Menge an Bedürfnissen, die man irgendwie selber auch hat, die dann vielleicht trotzdem auch Freunde erfüllen könnten. So. Mhm. Und gleichzeitig ist es trotzdem aber ein Punkt, an dem das aufhört. Also es gibt gewisse Bedürfnisse, die kann ich für meine Freundinnen nicht erfüllen, die sie aber trotzdem haben und die sie sich wünschen.
Ja, ja.
Also das ist irgendwie ein spannender Gedanke nochmal so. Aber jetzt darfst du gerne erzählen.
Nee, ich finde, oder ich musste da vorher drüber nachdenken, also, oder ich, wenn wir nochmal zu Kira Groh kommen, also seit ich den Pumpkin Spice Latte gelesen habe, will ich
eigentlich...
Du bist
eigentlich, im Thema, ne?
Ja, ich will eigentlich seitdem hier den Chocolate Peppermint lesen.
Ja, ich auch, aber der kommt ja erst noch raus.
Und der kommt noch raus, genau, aber der dazwischen, also da, ich habe den gelesen, natürlich, wie ihr wisst, aber es war nicht der Band, der mich jetzt so... auf den ich mich am meisten gefreut habe, sondern es ist der nächste, weil ich Olive eben sehr lustig finde, einfach in ihrer Art. Und da habe ich jetzt gerade den Bogen gefunden, weil sie lernt ja dann in dem letzten oder in dem nächsten Band jemanden kennen, der und der ist ja Autor.
Ja, das wird so cool.
Was ja lustig war, weil ich weiß nicht, ob es ihr auch so ging, aber ich dachte ja, ich gehörte ja zu den einigen, da gab es ja so ein Aufklärungs-Instagram-Reel von Kira Groh.
Echt?
Ich gehörte ja erst zu denjenigen, die dachten, dass sie mit dem Pfarrer zusammenkommt.
Was?
Es wird doch immer dieser gut aussehende Pfarrer da in
wirklich?
So einem Nebensatz gedroppt.
Ja, das stimmt.
Und dann,
aber in,
und dann dachte ich...
Wirklich? Das
ja,
war
ich dachte
ein Ding?
Das erst.
Ich habe das nicht mitbekommen.
Ja, sie hat dann ein Video dazu gemacht und ich dachte dann so, ach so... Gut, ich gehörte auch dazu. Und es ist aber ja der Autor. Und ich glaube, da ist ja auch so, dass er dann bei ihr ja einzieht und dann schreibt und dann auch irgendwie aber die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen.
Er hat auch ein
Kind,
oder?
Deswegen ist eigentlich ein, der hat ein Kind, ja. Und es gibt auch Age Gap. Also das hatte sie irgendwie auch nicht so deutlich gemacht. Ne? Also der Typ ist irgendwie 35 oder so. Genau, aber das finde ich... also das fand ich jetzt so einen guten Bogen zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben eigentlich. Ne? Also dass für ihn dann als Autor wahrscheinlich auch nochmal auf andere Art und Weise diese Grenzen da verschwimmen, was ist jetzt real und was nicht. Und ja, genau, ich glaube, das wird eben extrem unterhaltsam.
Ja.
Einfach, weil also ich fand Olive jetzt die ganzen, also in den anderen Teilen schon immer
Absolut großartige Frau.
unterhaltsam,
So
sage ich jetzt mal,
witzig.
also auch irgendwie crazy, ne? Mit den Dingen, die sie da abzieht.
Tut mir auch ein bisschen leid mit ihrem
Voll.
Kerl. Also ich weiß gar nicht, wie weit dürfen wir jetzt das spoilern, aber ich fand das schon wild, dass sie einfach, also ich sag's aber, ihre Hochzeitsreise da zu Hause verbracht hat. Weil
Und so
ihr Kerl
getan
sie am
hat.
Flughafen betrogen hat und so getan hat, als wäre sie auf einer Hochzeitsreise. Das war
Deswegen
ja auch so
Hochzeitsreise, das.
diese geile Situation einfach, wie sie dann das Haus nicht verlassen wollte und dann irgendwie zwei Leute
Ja.
eingeweiht waren, die dann ständig ihr
Und die haben
Sachen
ihr
bringen
dann
mussten.
das Essen gebracht und
Und dann
so.
hat sie sich dann noch mit
Und sie.
Selbstbräuner die Haut gebräunt,
Ja.
damit sie gebräunt aussieht und so. Also.
Damit alle glauben, sie war auf Hochzeitsreise.
Aber sind wir
Und
ehrlich, ich
so.
habe Frauen in meinem Leben und ich finde es ganz großartig, dass es so ist. Ich habe Frauen in meinem Leben, die würden das auch abziehen können. Also,
Crazy.
den traue ich das auch zu, dass sie sowas abziehen würden. Und naja, ich bin da für euch, wenn ihr wollt. Ich bringe euch den Selbstbräuner nach Hause dann. Nee, aber ich weiß das genau, was du meinst. Aber ich habe bei Olive, es gab doch irgendwie jetzt im letzten Buch auch die Szene mit dem Autor, wo sie irgendwie erzählt, ach, das ist dieser komische Autor und der schreibt so weirde Bücher und sie ist ja auch überhaupt nicht begeistert von seinen Büchern. Und da habe ich schon
Ja, den
gedacht,
haben sie doch
die
im
kommen
Buchclub
doch zusammen.
besprochen.
Und ich wusste das aber vorher nicht, dass es schon das neue Buch gibt, dass es da schon announced war. Und ich habe da, in dem
Ja.
Moment habe ich gedacht, okay, wir haben die nächste Story und ich finde sie großartig.
Ja.
Sie hasst seine Bücher, er liebt seine Bücher. Es wird super.
Ja, alle lieben ihn und die Bücher außer sie, ne?
Ja, sie fand es furchtbar. Aber weil sie auch enttäuscht ist, da kommt ja wieder das Enttäuschungsthema rein, ne? Ich glaube, sie findet es nur blöd, weil sie das alles gerade nicht so erlebt hat.
Ja, ich glaube, ja, gerade da mu muss man ja, finde ich, auch so ein bisschen immer drauf achten, je nachdem, was man gerade so für Phasen im Leben hat oder wie es einem gerade geht, sind manche Bücher dann auch nicht die richtigen für diesen Moment.
Ja.
Und ich glaube, das ist bei ihr halt
Ja, genau.
im zweiten Band einfach so. Und sie entwickelt ja diese, oder sie überträgt diese Aggression, die sie da hat, oder diesen Ärger über ihre eigene Situation, in die sie sich ja selber auch, ja, also bewusst für lange Zeit begeben hat. So, ne? Also sie hat es ja ganz lange einfach mitgemacht. Ja, genau, aber und dann hat sie immer diese Ausbrüche, wo du halt merkst, dass es schlummert doch in ihr. Also sie hat jetzt dann doch, sie weiß eigentlich, dass es falsch ist, was sie da tut. Und hat aber Sicherheit ja bestimmt auch mit ihrer Familie zu tun oder mit ihren Eltern, ne, die auch, sie ist ja im Gegensatz zu ihrer Schwester
Bisschen
dann
special.
hier so. Ja, das weiße und nicht das schwarze Schaf. Aber ja, also da, also auch was dieses Thema angeht, da freue ich mich drauf auf den nächsten Band. Aber dauert noch ein bisschen, bis er rauskommt, ne?
Ja, Oktober, glaube ich. Ich bin so sauer, dass es noch so lange dauert. Ich will den sofort lesen und ich will ihn aber auch nicht lesen. Es ist schon wieder. Ich
29.10. ja.
bin auch ein bisschen zu tief in dieser Kira-Grobabbel drin, habe ich das Gefühl. Ich finde einfach, ihre Figuren laden wirklich dazu ein, im Gegensatz zu vielen anderen, weil sie so lustig sind, weil sie so in Erinnerung bleiben, dass man sie wirklich wie so Freundinnen behandelt. Also Olive könnte so eine Freundin von mir sein. Oder auch Eleanor. Das wäre auch so, ich wäre gern mit beiden befreundet. Ich glaube, das wäre richtig lustig. Es wäre auch bisschen viel Drama in meinem Leben dann, wenn es so wäre. Aber es wäre schon lustig auch irgendwie so. Das könnten so Freundinnen von mir einfach werden. Und das irgendwie, ich mag das bei Kira Groth, dass man da so das Gefühl hat, man ist selber so ein Teil von allem, weil es auch so, ja, ich sag's zum 10. Mal, relatable ist. Das sind so Figuren.
Ja, aber
Ich weiß
ich
nicht.
glaube, ich finde das
Kennt man irgendwie.
Auch eigentlich spannend, dass du jetzt auch sagst, die Frauenfiguren, die sind dir jetzt näher als vielleicht die Bookboys
Total.
in
Ich
diesen
weiß nicht, wie
Büchern,
die
ne?
Männer hießen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir auch die männlichen Namen ganz oft nicht merken, im Gegensatz zu den weiblichen Namen.
Ja, genau. Und ich glaube, also dann ist unsere These, glaube ich, bestätigt, dass das eigentlich viel wichtiger ist als die Bookboyfriends, die da rumhüpfen.
Frauen an die Macht.
Finde ich, ist fast schon wieder ein schönes Schlusswort.
Ja, finde ich auch. Es könnte auch der Titel der Folge werden. Oder Caro fühlt sich verarscht, fände ich auch schön. So im
Ja,
Hinblick auf
also
Akuta.
im Hinblick auf alles, was mit Sarah J. Maas zu tun hat, fühle ich mich verarscht, ja.
Ja, ich hoffe nicht von
So ist
den
es.
Büchern, da werden wir dann demnächst mal drüber sprechen. Ja, wollen wir dann jetzt
Dauert
abwrappen an der
nicht.
Stelle oder haben wir noch irgendwas? Ich fände ja die Frage noch spannend. Was sagt unser Bookboyfriend-Geschmack über uns aus und ändert sich das mit dem Alter und der Lebensphase? Da hätte ich ja
Ja,
gerne
ich
noch
bin
ein
mir.
bisschen drüber diskutiert, muss ich sagen.
Ich bin mir sehr sicher, dass das so ist, ehrlich gesagt, dass sich das ändert. Und ich glaube, ja, aber ich glaube aber, eigentlich haben wir die Frage, was sagt das über der Geschmack über uns aus, schon so ein bisschen
alles
beantwortet, ne? Weil wir natürlich irgendwie das in den Personen gut finden, was irgendwie uns wichtig ist, aus Gründen, aus dem Grund, dass wir halt bestimmte Rucksäcke alle mit uns rumschleppen, wo verschiedene große Pakete einfach drin sind. Und deswegen, ja, glaube ich, aber ist es vielleicht ganz cool auch, jetzt nicht hier, aber wenn ihr das nächste Mal in dem Bereich was lest, da mal drüber nachzudenken. Oder also auch für uns, ne? So, jetzt finde ich, die Szene finde ich jetzt gut, was sagt das über mich aus? Sarah ist jetzt in ihrer Cozy-Era. Was sagt das jetzt gerade über diese Lebensphase aus, in der sie sich befindet?
Ja, ich habe auch adäquat angefangen, Sauerteigbrot zu backen und...
Ja, ich sag's also, ja. Es ist,
meine Schwestern sagen das ja schon seit 2 Jahren, ich bin in der Quarter-Life-Crisis, ich kann es auch nicht von der Hand weisen, ich möchte in meinem Wohnzimmer alles rosa streichen, ich möchte mein Bad rosa streichen, ich habe rosa-orangefarbene Bettwäsche, ich bin jetzt offiziell raus aus der Es-muss-alles-weiß-sein-Phase, ich backe Sauerteigbrot. Ja, es sagt viel über mich aus. Ich stehe dazu.
Ja gut, was soll ich sagen? Ne? Also ich habe mir jetzt gerade gestern habe ich was abgeholt und dann war ich noch im Thalia und dann habe ich mir jetzt Band 2 von so einer Drachenreihe wieder gefunden, habe mir den ersten vorbestellt, hole ich später ab, den zweiten nehme ich gleich mit. Ciao. Ne? Also ja. Was sagt das über mich aus?
Viel. Ich finde es
ja
großartig.
Ich glaube aber, es sagt tatsächlich über mich aus, weil das sind einfach immer... Also diese Drachen sind einfach immer lustige und unterhaltsame Charaktere und ich lese es einfach gern. Spaß.
Hast du auch das Gefühl, dass du damit so ein bisschen deine, das klingt jetzt auch richtig, das klingt tiefer als es soll, deine Jugend nachholst? Also lesetechnisch so ein bisschen?
Vielleicht, ich habe damals halt nicht viel in dem, also da gab es ja auch nicht so viel, außer klassische Fantasy, glaube ich. Aber ich glaube, ich lasse mich einfach, also ich muss beim Lesen auch gut unterhalten sein und ich will da auch mal lachen.
Ja.
Und ich will halt so Dynamiken, die mich irgendwie, ja, die mich gut unterhalten. Und das hast du mit den Drachen halt immer, das ist eine sichere Bank. Und deswegen meinte ich das vorher auch, dass mir diese Beziehungsdynamiken wichtiger sind und dass ich so Grumpy-Charaktere auch gerne lese zum Beispiel.
Aber nicht
weil
daten
einfach
möchte.
Immer lustig
ich,
ist.
Ja, nee. genau. Aber ich möchte keinen Typen mir gegenüber sitzen haben, der die ganze Zeit schlechte Laune hat und ich muss der Sunshine sein. Alter, wie anstrengend. Ich lese es auch total
auch
gerne. Aber wenn ich so einen Typen hätte, der die ganze Zeit nur schlecht drauf ist, oder im besten Fall ist der noch der Sunshine und sagt zu mir, ich bin der Grumpy, Alter.
Ja, genau, das wäre noch schlimmer. Aber ich meine, das wäre dann halt eher Grumpy versus Grumpy.
Ja, und das wäre schon wieder lustig.
Wie soll das dann auch funktionieren? Also ich glaube, das würde halt auch wieder nicht funktionieren.
Ja, aber würde ich ja nie daten. So einen Typen, der so dauerhaft schlecht gelaunt ist. Ich würde aber auch niemals... Also auf der einen Seite denke ich mir, ich fände es lustig für den Plot. Ich möchte, dass irgendeine Freundin von mir das tut. Aber ich selber würde niemals so einen Fake-Dating-Vertrag oder sowas eingehen. Mhm. Würde ich nicht tun. Fände ich aber lustig, wenn es mal jemand machen möchte. Ich würde es sehr feiern. Aber das sind ja alles so Sachen, würde ich nicht tun. Also,
ich glaube, da haben wir aber auch schon mal drüber geredet, dass also ob wir jemanden kennen, der das schon mal gemacht hat. Ne?
Nein.
So, also ich kenne auch niemanden.
Aber den One-Bed-Drop, den würde ich ausprobieren. Ich sag's, wie es ist. Da wäre ich schon wieder all in. Aber auch da für den Plot, damit ich es immer mal im Podcast erzählen kann, dass es so ist. Dass ich jetzt endgültig die These bewiesen habe, dass der One-Bed-Drop funktioniert, weil so eine Restskepsis bleibt ja noch. Ich gebe es so. Ich habe schon viele Bücher jetzt gelesen, wo es realistisch ist, aber so eine Restskepsis bleibt, bis ich es nicht selber erlebt habe.
Ja, also wer Lust hat, der melde sich.
Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, das muss zufällig passieren.
Wahrscheinlich nicht.
Das musst du dann arrangieren, dass es so ganz zufällig passiert irgendwie. Und ich das aber vorher nicht weiß.
Ja, also genau. Wir gucken mal, was passiert. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob es passiert.
Ich wäre auch bereit für den Royal-Teil. Ne? Also so ein Royal würde ich auch daten.
Okay. Das ist eine offizielle... Kontaktanzeige hier an dieser Stelle.
Ja.
Ja, wer
ich
sich
berichte
wiederfindet.
Dann, Genau, aber wir müssen dann auch damit, also ihr müsst dann damit rechnen, dass ich das im Podcast lang und breit erzähle, wie das ist, ein Royal zu daten oder eine One-Bed-Geschichte zu erleben oder, keine Ahnung, so einen reichen Tech-CEO oder so, würde ich ja auch mal gucken. So, ne? Also das, da würde ich, wäre ich schon offen, aber ihr müsst damit leben, dass es dann hier so ein Dating-Podcast wird und ich das alles lang und breit erzähle.
Ich glaube, damit ist es gestorben, ehrlich gesagt.
Okay, schade. Na gut.
Aber gut. Ja, also vielleicht ja doch. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und sagen dann an dieser Stelle einmal danke fürs Zuhören. Schön, yes, dass ihr dabei wart. Hört weiter zu, erzählt es allen weiter, abonniert uns, liked uns, schreibt uns. Und dann sagen wir an der Stelle bis zum nächsten Mal.
Was Caro sagt und tschüss.